HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist die Astronautin Insa Thiele-Eich zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Die Privatinitiative Die Astronautin will 2020 die erste deutsche Frau ins All schicken. Sie suchte hochqualifizierte Frauen, die für den Flug zur ISS in Frage kommen. 406 Frauen bewarben sich daraufhin um den Posten der ersten Astronautin Deutschlands, die ins All fliegen soll. Nach vielen harten Tests stehen nur noch zwei von ihnen im Finale. Doch nur eine wird schließlich bei der Weltraummission an den Start gehen. Möglicherweise ist es diese Dame, die Meteorologin Dr. Insa Thiele-Eich. Herzlich willkommen bei Doppelkopf.
Hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, gerne. Schön, dass Sie gekommen sind, denn so viel Zeit haben Sie ja im Moment auch nicht, wenn ich das richtig sehe. Da kommen wir gleich noch zu. Frau Thiele-Eich, seit Juli absolvieren Sie ein ziemlich hartes Training. Wo findet das statt?
Unser Training ist im Moment, besteht das aus vielen theoretischen Elementen, gerade auch zur Raumfahrttechnik. Wir dürfen die Module der Raumstation bei Airbus besuchen. Und ein Highlight war sicherlich auch im August die Reise nach Russland. Da haben wir erste Parabelflüge absolviert.
Und Parabelflüge, was ist das?
Das sind Flüge, in denen das Flugzeug absurderweise die Nase um 45 Grad nach oben zieht und dann in einer schönen Parabel fliegt. Und während das Flugzeug die Nase dann um 45 Grad nach unten hat, also in der zweiten Hälfte der Parabel, fällt man schwerelos durch den Flieger. Also das ist, man kann dann so die Schwerelosigkeit für 20 Sekunden simulieren. Das macht man 10-mal hintereinander oder auch 30-mal hintereinander. Das ist dann schon mal der erste Eindruck, wie das da oben auf der Raumstation so ist, sich da zu bewegen und was das mit dem Körper macht, dieser Übergang. Und das hatten wir jetzt im August in Russland, hatten wir die ersten Parabelflüge. Die nächsten stehen jetzt im März an, allerdings in Frankreich mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Also das Training findet, das ist das Schöne eigentlich bei der unabhängigen Initiative, die wir haben, da statt, wo wir auch uns gerade aufhalten. Ich mache jetzt in Bonn den Flugschein, können viel auch von zu Hause gerade die Theorieteile machen. Und ich arbeite ja auch weiterhin nahezu Vollzeit noch an der Uni Bonn.
Bleiben wir zunächst nochmal beim Training. Wie viele Stunden, Tage, Monate sind Sie damit beschäftigt, neben Ihrer eigentlichen Arbeit?
So, insgesamt dauert das Training 3 Jahre, wobei der härteste Vollzeitteil sicherlich das Jahr vor dem Flug dann auch sein wird. Da wird es dann wirklich auch ganz konkret um die wissenschaftlichen Experimente gehen. Jetzt gerade befindet sich unsere Initiative ja auch noch in der Findungsphase, besonders was die wissenschaftlichen Experimente angeht. Da finden dann auch regelmäßig Treffen zu statt mit den Wissenschaftlern, auch vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum.
Also die Experimente, die Sie dann dort oben...
Genau, die auf der Raumstation durchgeführt werden von uns als Wissenschaftsastronautinnen. Und das ist auch sehr viel einfach, was an Organisatorischem abgeklärt werden muss, wo ich dann gar nicht so involviert bin. Und deswegen im Moment ist es so, ja, so 1 bis 2 Wochen im Monat in Summe gehen bestimmt schon dahin.
Ist schon ein Zweitjob, wenn man so
definitiv, will, ja? Also ich habe jetzt im Moment, ist mein Vertrag 70% Uni, 50% Astronaut. Das ist der momentane Vertrag, das wird nicht dauerhaft so bleiben, aber das ist jetzt gerade die jetzige Situation.
An der Uni forschen Sie zum Wasser- und Energieaustausch zwischen Boden, Vegetation und Atmosphäre. Und in Ihrer Doktorarbeit haben Sie die Auswirkungen des Klimawandels auf Bangladesch untersucht. Das ist ja dann schon auch ein ganz schönes Pensum. Wissenschaft, Familie, Astronautinnentraining. Wie schaffen Sie das?
Ja, langweilig wird mir meistens nicht. Das ist, ich glaube, das lässt sich dadurch ganz gut schaffen, indem ich probiere, in den meisten Dingen, die ich tue, auch ein Element von Spaß zu sehen. Und dann ist es nicht unbedingt alles immer Arbeit. Also, und wir probieren dann auch einfach, ja, die Zeiten ein bisschen zu verlagern. Also man muss sehr kreativ werden, dass man diese ganzen verschiedenen Bereiche, gerade die Familie, da auch noch bedürfnisorientiert unterbringt. Und ich soll jetzt nicht so organisiert wirken, als ob, oh, jetzt muss ich die Quality Time mit den Kindern noch unterbringen. So ist das gar nicht.
Klingt aber so amerikanisch, ne?
Ja, ich bin da ja auch groß geworden, vielleicht deshalb. Ja, genau. Okay. Ich bin jetzt demnächst noch mal länger auf Dienstreise von der Uni aus, also als Wissenschaftlerin auf einer großen Konferenz in den USA. Und das ist immer schwierig, da auch mit den Kindern den Kontakt zu halten, allein wegen der Zeitverschiebung, weil meine Hauptarbeitszeit fällt dann in ihre Zu-Bett-Geh-Zeit.
Dann bringt auch Skype nicht viel, ne?
Ja, das ist dann einfach schwierig und da haben wir schon auch unsere Rituale, die muss man aber dann gezielt auch einplanen. Und besonders auch, dass ich in den Zeiten danach auch immer ganz bewusst ein oder zwei Tage komplette Ruhephasen einbaue, wo wir dann erstmal ganz viel einfach kuscheln oder reden.
Ich glaube, Sie haben auch einen ganz netten Mann, ne?
Ja, der ist ganz, der darf alles. Ich finde den auch ganz nett. Ja, was heißt mitmacht? Das ist, glaube ich, in vielen Haushalten Deutschlands so, dass einer sich beruflich voll und ganz verwirklichen kann und der andere zu Hause bleibt oder beruflich das kompensiert. Und in den meisten Haushalten in Deutschland wird es mit Sicherheit der Mann sein. Da wird gar nicht drüber gesprochen. Das ist der Normalfall. Also ich behaupte mal, wäre ich ein Mann, würde das gar nicht als so, ja, besonders arbeitet er jetzt halt 120%, ja, na und? Ja. Wird die Frau schon richten. Aha. Das wird als gar nicht besonders angesehen. In meinem Fall wird oft auf meinen Mann hingewiesen. Und natürlich ist er der essentielle Teil, sonst würde das gar nicht funktionieren.
Was hat der denn beruflich gemacht oder was hat
er? Er ist im Finanzbereich in Frankfurt, arbeitet er.
Ah, ja. Mhm.
Und natürlich sind wir da auch flexible Maßnahmen seines Arbeitgebers auch nicht angewiesen, aber wir genießen das sehr, dass er jetzt auch mal Homeoffice machen darf gelegentlich. Wir haben da unsere Wege gefunden jetzt auch, müssen da auch manchmal wirklich sehr kreativ sein. Also wir hatten auch schon Kinderübergaben in Frankfurt am Flughafen, dann bin ich mit den Kindern da hingefahren. Er hat sie auf dem Heimweg von der Arbeit wieder mit zurückgenommen. Den Kindern verkaufen wir das als Spiel und Spaß im ICE. Es geht schon. Also die Kinder fanden das wirklich total spannend, einfach so mal Zug fahren zu dürfen. Und ja.
Ja, ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass Sie das gut auf die Reihe kriegen, Frau Thiele-Eich. Denn als Astronautin müssen Sie ja noch ganz andere Dinge wuppen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, da kann ja die Familie in dieser Beziehung auch eine ganz gute Übung sein, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so aussieht.
Definitiv. Also gerade, ich finde, gerade mit Kleinkindern ist eigentlich jeder Astronaut. Diese Stresstests, die wir im Auswahlverfahren durchlaufen mussten, ich bin mir sicher, da hat die Tatsache, dass ich seit 7 Jahren Kleinkind-Expertin bin, enorm geholfen. In Konfliktsituationen, die hat man halt nun mal mit Kindern mehrfach täglich. Ja. Und es gibt die Möglichkeit, dass ich als Mutter meine Machtposition ausnutze. Das persönlich halten mein Mann und ich da aber nicht allzu viel von, einfach die Macht als Erwachsene auszunutzen. Und wir probieren das dann eher in einem kommunikativen Ansatz und probieren da eher gemeinsam die Beziehung zu den Kindern aufrechtzuerhalten und viel zu reden. Und ich glaube, das hilft enorm, wenn auch in beruflichen Situationen, wenn man da Konflikte hat, muss man auch dem Gegenüber gut zuhören, finden, raushören, was genau möchte derjenige gerade, was braucht sie, wo ist gerade eigentlich wirklich das Problem? Ja, du stehst gerade vor mir und zeterst und schreist und ich möchte, dass du die Jacke anziehst, aber wo genau ist eigentlich das Problem?
Verstehe.
Das
also die Familie ist ein gutes Trainingsfeld für viele Situationen im Beruf. Jetzt kommt aber bei Ihnen als Astronautin noch dazu, Frau Thiele-Eich, dass Sie ja auch körperliche Trainings absolvieren müssen. Sie nehmen Flugstunden, haben Sie eben erzählt. Wissen Sie auch, wie eine Rakete funktioniert oder müssen Sie das wissen?
Aus Teilen weiß ich das aus meinem Physikstudium noch oder auch allein daher, dass mein Vater ja selbst auch Astronaut ist und wir da schon auch mal drüber gesprochen haben, wie das funktioniert. Die genauen Details werden uns mit absoluter Sicherheit beim Modul Raumfahrttechnik auch näher gebracht werden. Das hängt sicherlich auch nochmal davon ab, mit wem genau wir dann fliegen. Da weiß man ganz genau, wie eine Rakete fliegt und startet. Und im Zweifelsfall auch, wie man sie steuern kann im Notfall.
Falls der eigentliche Steuerer ohnmächtig wird oder
zum Beispiel,
sowas.
Genau.
Ja gut, das ist dann wie bei anderen Fahrgeräten, Flugzeugen, Zügen und so weiter auch. Insa Thiele-Eich, bisher ist ja Astronaut in Europa oder in Deutschland ein reiner Männerjob. Ich glaube, es ist noch nie eine Frau aus Deutschland ins All geflogen. Es gab mal eine Astronautin, die Renate Brümmer.
Genau, also Renate Brümmer und Heike Walpott.
Sind aber nie im All gewesen und danach waren sie wahrscheinlich alterstechnisch nicht mehr gefragt. Sie haben ja bei diesen Trainings auch noch eine Mitbewerberin dabei, muss man dazu sagen. Ich sprach eingangs davon. Die Astrophysikerin Susanna Randall. Doch nur eine von Ihnen beiden macht das Rennen um den Flug ins All. Ist das Training unter diesen Umständen, Sie sind ja nicht nur Mitbewerberin, sondern auch ein bisschen Konkurrentin vielleicht, ist das nicht ein bisschen angespannt dann?
Absolut gar nicht. Im Moment sowieso nicht. Noch ist die Finanzierung unseres Tickets ins All ja noch gar nicht gesichert. Die Initiative, dadurch, dass wir unabhängig sind, hat noch keinen Platz gekauft. Die Europäische Raumfahrtagentur muss das genauso tun. Also die Agenturen können ja selber alle nicht mehr zur Raumstation fliegen und kaufen sich alle Tickets bei den Russen. Mhm. So nennt man das. Sehr salopp gesagt. Und das hat unsere Initiative noch nicht machen können, weil uns da noch ungefähr 44 Millionen Euro fehlen. Also 2019 muss man dann schon, wenn man 2020 fliegen möchte, dann auch einfach aufgrund des Trainings das auch anmelden, dass man das möchte.
Wie viel kostet das insgesamt?
Allein der Flug sind circa 40 bis 50 Millionen Euro. Das liegt aber auch noch ein bisschen daran, ob SpaceX es jetzt auch erfolgreich schafft, Astronauten zur Raumstation zu befördern. Das wird sicherlich den Preis auch nochmal senken. Aber das heißt, um auf die Frage der Mitbewerberin zurückzukommen, noch ist gar nicht klar, ob überhaupt jemand fliegt. Und noch schlimmer, als wenn ich nicht fliegen würde, wäre, wenn keine von uns beiden fliegt. Deswegen konzentrieren wir uns beide, und das sieht meine Kollegin ganz genauso, das sehen auch die anderen vier, die Teil unseres Backups ja auch weiterhin sind. Mhm. Das sehen wir alle ganz genauso. Und das Wichtigste ist gerade erstmal, dass die Initiative ein Erfolg wird, allein auch wegen der gesellschaftlichen Relevanz der Frage der ersten deutschen Frau im All. Das ist ein Thema, das ich auch schon vorher hatte, bevor ich Astronautin war. Die Rolle von gerade kleinen Mädchen oder auch Frauen in unserer Gesellschaft, und das jetzt mir immer mehr ans Herz gewachsen ist auch. Und
ja, haben Sie auch eine Tochter?
Zwei. Allein deshalb ist es schon natürlicherweise in meinem Haushalt aufgetaucht, dieses Thema. Und es ist aber jetzt so, dass wir, mit Sicherheit gibt es mal Momente, wo man in Zukunft beim Training, wenn man dann weiß, man wird jetzt evaluiert, so läuft das üblicherweise ab. Es werden immer zwei ausgesucht, also das ist auch bei den Europäischen Raumfahrtagentur so, auch bei der NASA gibt es immer eine Ersatzcrew.
Ja.
Und natürlich ist es nicht unbedingt schön, wenn man weiß, man möchte selber fliegen und man sitzt jetzt daneben, aber dennoch hat man die einmalige Chance, den Traumberuf Astronautin zu haben.
Es ist ja auch beim Sport, so beim Fußball oder in anderen Mannschaftssportarten, es gibt immer Backups. Und die anderen vier, von denen Sie sprachen, insgesamt sind sie sechs Frauen, die von diesen mehr als 400 Bewerberinnen übrig geblieben sind, sage ich jetzt mal, die diese harten Vortests bestanden haben und dann zusammen ins Training gehen. Also Susanna Randall und Sie, Insa Thiele Eich, sind jetzt mal ganz vorne. Möglich gemacht hat das Claudia Kessler, eine Raum- und Luftfahrtmanagerin, weil sie auch gesehen hat, es wird höchste Zeit, dass mal eine deutsche Frau ins All kommt.
Ja, sie selbst wollte immer schon auch Astronautin werden. Sie hat sich tatsächlich nie beworben, weil sie einfach einmal zu jung war, um sich zu bewerben, und einmal zu alt war, um sich zu bewerben. Ja, das ist auch das, was sie hauptsächlich dazu bewogen hat, diese Auswahl ins Leben zu rufen, weil sie die Europäische Raumfahrtagentur hat 2008 die letzte offizielle Auswahl gehabt. Da wurde auch eine Frau ausgesucht, eine Italienerin, und fünf Männer als Teil des neuen Astronautenkorps berufen. Und seitdem gab es aber keine Auswahl mehr. Und was sie gestört hat, ist, dass es immer noch das Vorbild fehlt, denn Frauen ziehen Frauen an. Das heißt, sie wollte das einfach.
Also ein Role Model.
Genau, die Astronautin als Role Model, die einfach auch Kinder, sowohl Mädchen als auch Jungen, für MINT-Berufe begeistern kann. MINT ist das große Thema, auch im Zuge der Digitalisierung.
Technische, naturwissenschaftlichen Fächer.
Genau, das sind die Berufe, wo ich denke, ich bin davon stark überzeugt, dass alle Kinder ein technisches Verständnis brauchen.
Ja, und gut, man muss natürlich auch sehen, es interessieren sich ja halt auch nicht alle dafür.
Ja, aber
auch
warum?
Nicht alle Männer interessieren sich für technische Berufe.
Ja, aber
die haben halt dann andere Vorlieben.
Dennoch braucht jeder ein technisches Grundverständnis.
So meinen Sie
das? Schadet
das
niemandem, wenn man weiß, dass hinter dem Smartphone sich eine kleine Platine verbirgt und wie das so grob
das
funktioniert.
Das stimmt allerdings.
Das schadet keinem auf dieser Welt. Mhm. Und gerade auch Programmieren ist etwas, das nahezu alle von meinen Bekannten und Freunden im Alltag machen müssen. Mhm. Sei es Kleinigkeiten mal am eigenen Rechner programmieren. Das hat aber keiner gelernt. Ich hatte das selber auch nicht in der Schule. Mhm. Und das ist etwas, was wir auch im Rahmen unserer Initiative in unserem Education- und Outreach-Programm, also wir haben ein Bildungspaket, mit dem wir auch in Schulen gehen und ein Experimentenprogramm gerade für Schülerinnen und Schüler durchführen, wo wir auch programmieren möchten, wo wir kleine Experimente mit ihnen durchführen möchten, um einfach bei beiden, Mädchen und Jungen, die Begeisterung dafür zu wecken, sodass man zumindest, wenn man dann 16, 17, 18 ist, weiß, ach, das habe ich doch schon mal gemacht. Ist doch gar nicht so schwer.
Ich habe es schon mal gemacht und ich kann es auch.
Eben.
Ne? Und das nicht, dass der Hinderungsgrund ist, es sich selbst nicht zuzutrauen.
Genau, denn es ist ja so, wenn ich vor einem Berufsausweis stehe, also natürlich gibt es jetzt mehr Frauen in MINT-Berufen als vielleicht vor 30 Jahren noch, aber dennoch ist es immer noch so, dass es ein sehr männerdominiertes Feld ist. Das haben Sie ja selber gerade auch so angesprochen. Und ein Mädchen, was jetzt groß wird und das sieht, warum soll sie denken, dass es normal ist, dass sie das auch macht? Das ist erstmal eine Hürde, finde ich, die ein Mädchen nochmal extra überwinden muss. Und darum geht es ein bisschen, dass man einfach zeigt, du kannst das auf jeden Fall. Und wenn du es dann später machen möchtest, dann weißt du schon mal, dass du es kannst. Du hast es schon mal gemacht. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Gedanke, finde ich, an unseren
Experimenten. Das stimmt. Also meine Tochter ist jetzt 35 und die wollte, es war ein ganz früher Berufswunsch von ihr, ich glaube, da war sie 4, Bundeskanzlerin werden.
Ja, das ist doch schon mal gut.
Ist ihr eine andere zuvor gekommen, aber wer weiß.
Man muss ja nicht die Erste sein. Es geht ja nicht darum, dass man die Erste immer überall ist. Ich wäre auch lieber die 5. deutsche Frau im All und nicht die Erste. Das möchte ich auch ganz klar sagen. Das
Hauptsache,
wäre
sie
mir,
kommen hin.
Also schöner wäre, wir müssten darüber überhaupt nicht reden, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Aber ich glaube, bis wir da sind, ist es leider noch ein recht langer Weg.
Das glaube ich auch. Insa Thiele Eich, Meteorologin. Und das ist ja das, was Sie studiert haben und auch promoviert haben. Ist doch eigentlich ein schöner Job. Sie hätten auch gute Chancen beim Fernsehen zum Beispiel, die Wettervorhersage zu machen. Da werden ja auch die Grundlagen unseres Klimas oft erklärt. Der Bereich, an dem Sie ja geforscht haben und immer noch forschen. Warum unbedingt ins All? Warum unbedingt Astronautin?
Die wenigsten Meteorologen im Fernsehen sind Diplom-Meteorologen. Das
nein,
ich meine ganz kurz, jeder darf sich so nennen.
Nein, ich meine
also Sie können auch sich Meteorologin nennen, das ist gar kein geschützter Beruf tatsächlich.
Nein. Ach, das wusste ich ja. Also nur wenn ein Diplom davor ist,
dann
muss es wirklich ein Studierter sein.
Also eigentlich die wenigsten, ich möchte das damit gar nicht despektierlich machen, auch die, ich habe tatsächlich von der Wettervorhersage wenig bis gar keine Ahnung. Ich kann das hier für den Raum Bonn ganz gut, aber ansonsten ist das nicht mein Feld. Ich bin gerne Klimaforscherin, das ist eher mein Bereich und es gibt jetzt gar nicht die Trennung zwischen Astronautin und meinem jetzigen Beruf, weil auch da in unserem Education, also in unserem Bildungsprogramm, was wir dann noch erarbeiten, gerade für Schülerinnen und Schüler, ist Klimawandel ein ganz prägnantes Thema. Also Klimawandel und Programmieren sind die zwei zentralen Themen.
Ja.
Also Digitalisierung und Klimawandel. Und das ist eigentlich, finde ich,
klingt nach Zukunft.
Ja, genau. Das sind unsere zwei Kernthemen in diesem Programm. Und deswegen kann ich da beides ganz gut vereinbaren. Und das freut mich auch total, dass es in dieser Initiative so möglich ist, dass ich beide Berufe im Moment weiter ausführen darf.
Ja, also Insa Thiele Eich, wenn Sie denn als Astronautin ins All fliegen, beziehungsweise zur ISS, auf die internationale Forschungsstation, die im All installiert ist, werden Sie 10 bis 14 Tage dort oben sein. Was machen Sie denn dann da?
Ja, wahrscheinlich auch mal aus dem Fenster schauen, mit Sicherheit. Das ist wahrscheinlich das Erste, was man nach der Begrüßung der Crew, die bereits oben ist, wahrscheinlich tun wird. Ja, ansonsten werden wir ein Wissenschaftsprogramm oder wissenschaftliche Experimente durchführen. Das ist das auch, was wir gerade auch erarbeiten, gemeinschaftlich mit Airbus auch und dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Und dafür hat man ungefähr 6 Stunden am Tag, würde ich mal sagen, ist der Idealfall, 6, vielleicht auch 7 Stunden am Tag dafür Zeit, weil auch ein Sportprogramm notwendig ist, um die Auswirkungen der verringerten Schwerkraft auf den Körper, um da ein bisschen entgegenzuwirken. Bei 10 bis 14 Tagen ist das nicht ganz so notwendig vielleicht wie bei einer längeren Mission von 6 Monaten. Aber es ist einfach eine körperliche Belastung. Das heißt, viel Zeit am Tag geht auch einfach darauf. Und der Rest, das nennt sich dann Personal Care. Mhm. Also sowohl Sport als auch einfach Essen, Trinken.
Dass sie gesund wieder zurückkommen.
Ja, genau. Oder einfach die, was man sonst auch so mal sich waschen, die alltäglichen Prozesse. Und dann hat man tatsächlich auch ein bisschen Freizeit, die man dann nutzen kann, zum Beispiel für Schülerexperimente, die wir auf jeden Fall auch durchführen wollen.
Wo Sie gerade ansprechen, mal sich waschen. Wie ist es eigentlich, wenn man zur Toilette gehen will mit Schwerkraft? Wie funktioniert das?
Das funktioniert über ein Absaugsystem. Das funktioniert ganz gut. Habe ich mir sagen lassen. Vielleicht ist das gelogen, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich kann es Ihnen sagen. Ja, das ist natürlich, muss man da ein bisschen aufpassen, dass nicht Dinge davonfliegen, die nicht davonfliegen sollen. Und ich habe gehört, beim Shuttle muss da auch immer der Newbie-Astronaut, also der neue Astronaut, putzen, das Klo putzen. Aber das ist auf der Raumstation nicht so. Das ist jetzt ehrlich gesagt der Teil, bei dem ich mir am geringsten Sorgen mache. Ich war lang bei den Pfadfindern. Wir waren viel draußen im Wald. Ich glaube, die Raumstation kriege ich gehandelt.
Dann sind Sie hart im Nehmen, wie man so schön sagt. Insa Thiele Eich, Astronautin und Forscherin an der Uni Bonn. Sie forschen dort über den Klimawandel in Bangladesch unter anderem und über Austauschprozesse, zum Beispiel den Wasser- und Energieaustausch zwischen Boden, Vegetation und Atmosphäre. Wir unterhalten uns gleich weiter über Ihre Weltraummission. Jetzt kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch hier für Doppelkopf. Und möglicherweise könnten Sie also 2020 dann Out of Space sein. Das ist der Titel, den Clouseau gleich singen wird. Passt es so in Ihr Weltraumdenken hinein, dieser Titel?
Ja, wir haben uns bei einem meiner ersten Fernsehauftritte, auch das ist ja ein Teil gerade unseres Berufsalltages, saß ich neben Clouseau beim Kölner Treff. ich habe Clouseau immer ganz gerne vor so einem Radio gehört, aber hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass er dann auch da ist. Und das war sehr schön. Er hat dann da auch ein Lied aus seinem neuen Album damals noch gespielt. Und ja, wir mochten uns und haben uns sehr gut verstanden. Auch er ist auch sehr weltraumbegeistert, hat mehrere Songs auch zum Thema Weltraum. Da sind noch mehr zu finden. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Ich war auch bei seinem Konzert jetzt im Oktober in Köln. Und das habe ich beschlossen, ist jetzt einfach mal mein Soundtrack.
Ein Lied wie für Sie geschrieben, Insa Thiele Aich. Out of Space von Clouseau.
Ich sehe die Welt, die sich dreht und schau verkehrt und durchs Teleskop. Ich bin weit weg, out of space. Mir ist egal, wie es euch geht. Ich brauch kein Funk und kein Telefon. Ich bin weit weg, out of space. Ich sehe die Welt, die sich dreht und schau verkehrt und durchs Teleskop. Ich bin weit weg, out of space. Mir ist egal, wie es euch geht. Ich brauch kein Funk. Ich bin weit weg, out of space, out of space.
So wie Clouseau wird möglicherweise auch Insa Thiele Aich bald out of space sein. Jedenfalls trainiert sie schon intensiv dafür, unter anderem im Trainingszentrum in Moskau. Und ja, freundlicherweise haben sie heute einen kleinen Abstecher gemacht zu Doppelkopf in HR2 Kultur, denn sie haben ja noch einen anderen Job in Anführungsstrichen, forschen an der Uni Bonn, unter anderem über den Klimawandel. Vor 34 Jahren sind sie in Heidelberg geboren, Frau Thiele Aich, sind verheiratet, haben zwei Töchter, 7 und 4 Jahre alt. Was hat eigentlich ihre Familie, insbesondere ihr Mann, gesagt, als sie beschlossen haben, ja, ich bewerbe mich jetzt für diesen Flug ins All?
Mein Mann kennt mich schon seit, ich glaube, jetzt mehr als 17 Jahren sind wir zusammen. Und ich glaube, seit knapp 17 Jahren, also wahrscheinlich seit ungefähr eine Stunde weniger, als wir uns kennen, weiß er, dass ich Astronautin werden möchte.
Eine richtige Jugendliebe also.
Ja, auf jeden Fall. Hier auch relativ regional bei uns. Wir wohnen jetzt in Bonn. Wir haben uns auch nicht weit entfernt von Bonn kennengelernt und auch viel Zeit hier zusammen verbracht. Nahezu immer, seit wir uns kennen, weiß er, dass ich auch Astronautin werden möchte und dass es immer schon mein Plan B ist. Oder war, jetzt ist es ja gerade Plan A. Und er hat demnach zuerst auch von der Initiative erfahren und es war vollkommen klar, dass ich mich bewerbe. Also er hat mir den Link geschickt zu einem Artikel über die Initiative Die Astronautin und meine Mutter zeitgleich übrigens auch. Und beiden war klar, dass ich mich sofort bewerbe, wie auch meiner ganzen Familie. Also die hätten sich, glaube ich, eher gewundert, wenn ich mich nicht beworben hätte.
Diese Initiative Die Astronautin ist eine Privatinitiative und sie geht auf die Raum- und Luftfahrtmanagerin Claudia Kessler zurück, die gesagt hat, es wird jetzt mal höchste Zeit, dass eine deutsche Frau ins Weltall fliegt und nicht immer nur Amerikanerinnen oder möglicherweise andere Europäerinnen. 50 Millionen kostet diese Mission ungefähr, 44 Millionen brauchen Sie noch, haben Sie eben gesagt, Frau Thiele Aich. Ja, mal sehen, was da noch in den nächsten 3 Jahren zusammenkommen wird. Wie Ihr Vater reagiert hat, kann man nur erahnen. Dadurch, dass er selbst Astronaut war, hat er ja vielleicht auch in Ihnen diesen Funken gezündet. Kann das sein?
Ich weiß nicht so genau. Also ich habe ja noch 3 kleine Geschwister und auch die haben alle eine Faszination für Raumfahrt, aber für den Astronautenberuf selbst, ich glaube, da ist es der innere Drang dazu zu verstehen oder verstehen zu wollen, ja, gerade die Interaktion Mensch-Umwelt, wo ist unser Platz im Universum, das ist, glaube ich, eher aus meiner eigenen Faszination heraus, wo er sicherlich seinen Teil auch zu beigetragen hat, aber gerade beim Thema Astronaut, weil ja auch ein Risiko damit verbunden ist mit diesem Job und auch eine hohe Belastung, glaube ich, braucht man schon eine sehr hohe innere Motivation, um A, das Auswahlverfahren überhaupt zu bestehen und da durchzukommen.
Ja.
Als, ja.
Was mussten Sie denn da leisten in dem Auswahlverfahren?
Sind die erste Runde, also als dann 90 ausgewählt waren, aufgrund von beruflichen Hintergründen und einem ersten kleinen Bewerbungsvideo, das wir schicken mussten, das von Psychologen dann analysiert wurde, waren wir noch 90, die dann beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum getestet wurden in Hamburg, wo auch die ESA-Astronauten damals getestet worden und ausgewählt worden sind. Und es gab zuerst 9 Stunden kognitive Tests, also Physik, Mathe, Englisch, Merkvermögen, ja, Konzentrationsvermögen, ganz viele verschiedene Bereiche, auch neuropsychologische Tests. Dann gab es noch 600 psychologische Fragen, die man beantworten musste.
Zum Beispiel, nennen Sie mal 2.
Es gab einmal so Verifizierungsfragen, zum Beispiel, ich schimpfe nie, während ich Auto fahre.
Oh.
Ich bleibe in Konflikten stets kühl und emotionslos.
Und was haben Sie angekreuzt?
Kann ich mich erinnern? Ja, ja, was meinen Sie, was ich angekreuzt habe?
Ja,
ich glaube, kein Mensch auf der Welt schimpft nie beim Autofahren. Und ich glaube auch, kein Mensch auf der Welt bleibt immer kühl und emotionslos bei Konflikten. Mhm. Das heißt, natürlich habe ich da ja angekreuzt.
Sonst wären Sie auch ein Unmensch.
Richtig. Und ich glaube, darum geht es auch ganz klar, auch so herauszustellen, dass Astronauten sind keine Unmenschen und auch keine Übermenschen. Ich bin jetzt nicht belastungsfähiger oder kompetenter oder intelligenter oder was auch immer als andere Leute, einfach nur, weil ich Astronaut bin.
Würde ich so nicht sagen.
Ja, aber nicht per se. Also natürlich muss man überdurchschnittlich in vielen verschiedenen Bereichen Kompetenzen haben. Aber ich bin jetzt kein absolutes Überflieger-Genie. Das bin ich gar nicht.
Waren Sie gut in der Schule?
Ja, ich war gut in der Schule, aber
Sie müssen sich nicht schämen dafür.
Das war auch eher aus einem Ehrgeiz heraus, dass ich, wo ich habe festgestellt, ich war nicht so gut in der Schule, wie ich mir das rückblickend gedacht habe. Ich habe letztens Zeugnisse aus der 6. Klasse gefunden und war dann doch überrascht über die vielen Dreien auf dem Zeugnis. Die hatte ich gar nicht so abgespeichert. Aber ich war ab einem gewissen Zeitpunkt, das sehe ich ja bei vielen so, auch bei meinem Mann war das auch so, ab einem gewissen Zeitpunkt packt einen dann auch der Ehrgeiz, das einfach verstehen zu wollen. Und ich glaube, darum geht es. Es geht ja nicht nur um Noten oder wie gut man in der Schule war, sondern möchte man etwas verstehen, möchte man etwas dazulernen, ist man wissbegierig, ist man offen für Neues, ist man psychisch belastbar in dieser Situation, gerade auch diese Konkurrenzsituation aushalten zu können, ohne sich gegenseitig täglich an die Gurgel zu gehen oder sich selbst in Selbstzweifel zu zerfleischen. Ja. Ich glaube, das sind eher so die Themen. Man braucht eine sehr hohe emotionale Stabilität, um mit den Belastungen umgehen zu können. Auch, dass man zum Beispiel auf der Raumstation ist und unten passiert etwas und man kann nicht zurück. Man wird nicht runtergeflogen, nur weil unten jetzt das Kind vielleicht im Krankenhaus liegt oder so. Das sind Situationen, die man aushalten können muss. Und ich glaube, ja, das wurde auch alles im Auswahlverfahren intensiv überprüft, auch in gruppenpsychologischen Assessments. Wie bin ich im Team? Kann ich ein Team führen, aber kann ich mich auch zurücknehmen zum richtigen Zeitpunkt? Kann ich die Leitung übernehmen, wenn ich merke, wir kommen hier nicht voran? Mhm. Aber bin ich auch in der Lage, zu erkennen, jetzt gerade hat eine andere Person die Leitung und die Führung und ich muss jetzt meine Interessen unterordnen, auch wenn ich eigentlich vollkommen vom Gegenteil überzeugt bin, muss ich mitmachen. Mhm. Also es geht da schon wirklich darum, dass es in einem Dreierteam wurde das auch geprüft und so arbeitet man ja auch auf der Raumstation. Es gibt Bereiche, da hat jeder die Kompetenz. Das ist unterschiedlich, das ist auch klar definiert, wer in welchem Bereich die Kompetenz hat. Und wenn es, ich kann vollkommen überzeugt sein, dass Prozess XYZ jetzt so zu lösen ist, wie ich mir das denke. Mhm. Und es kann sein, dass ich aber was anderes machen muss.
Dass Sie auch entgegen Ihres eigenen Wissens oder wieder besseres Wissen sich dann unterordnen müssen demjenigen.
Genau. Gleichzeitig muss ich aber auch in der Lage sein, zum richtigen Zeitpunkt zu sagen, so Schluss jetzt. Jetzt habe ich die Kompetenz. Jetzt bin ich hier der Entscheider oder die Entscheiderin und ich sage jetzt, wo es lang geht. Und dann habt ihr mir zu folgen, weil und das auch zu können.
Diese Überzeugungskraft zu haben, ich weiß es besser. Und das ist auch und wirklich das Richtigere.
Ja, und gleichzeitig vielleicht auch, und es fällt mir manchmal schwer, wenn ich meine, ich weiß was besser, mich dann zurückzunehmen und zu sagen, ach, ich meine zwar, ich weiß es besser, aber jetzt gerade ist mal zur Zeit,
den Mund zu halten. Ja, vielleicht ist es ja auch die Gratwanderung, genau das austarieren zu können. Wo geht es jetzt nur darum, dass ich mich durchsetze? Oder wo verhindere ich, dass ich mich und andere in Gefahr bringe oder das ganze Projekt in Gefahr bringe?
Genau, und es gibt ja immer dieses klassische Führen oder die Führungsperson oder Führungsqualitäten. Darum geht es gar nicht so sehr. Ich habe aus dem Englischen das Wort ist Facilitator, also das Befähigen. Ich befähige eher, ich bin in der Lage, dem Team einen Mehrwert zu geben durch entweder, ich kann beides, also dass man mal beides können muss. Das ist eher dieses Facilitator, ich habe noch kein gutes deutsches Wort gefunden. Dass man halt auch das Team insgesamt befähigt, einfach zu einem kompetenten Miteinander. Und das wurde da sehr stark überprüft, aber da waren auch eigentlich nahezu alle Kandidatinnen, ich war sehr beeindruckt von dem Miteinander, was wir da erleben durften.
Das ist schön, hört sich gut an. Die Meteorologin Insa Thiele-Eich ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und im Jahre 2020 wird sie vielleicht als erste deutsche Astronautin zur ISS fliegen, falls sie den Zuschlag bekommt, muss man sagen. Immerhin trainieren Sie schon heftig dafür, Frau Thiele-Eich. Sie hatten eben erzählt, worauf es dabei ankommt. Körperliche Voraussetzungen, psychische Bedingungen, Lebenserfahrung, Alter hatten wir schon angesprochen. Kann man sowas auch testen? Lebenserfahrung? Ist es überhaupt wichtig für diese Mission?
Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, die letzte Auswahl bei der ESA, da war ich 25 oder 26 Jahre und ich bin mir sicher, dass ich damals in einigen Testsituationen wahrscheinlich nicht so reagiert hätte wie jetzt. Also gerade wenn es drohte, Konflikte zu geben, hätte mir Berufserfahrung zum Beispiel gefehlt. Ja. Ich bin jetzt auch in der Position, wo ich als wissenschaftliche Koordinatorin, wo ich ein Team von 90 Wissenschaftlern koordiniere. Mhm. Und das geht von wissenschaftlicher, studentischer Hilfskraft hoch bis zu den Professoren, auch zur Leitungsebene. Und da erlebt man schon viele Situationen, wo man einfach auch lernt, wie man Konflikte zum Beispiel auch erkennt oder umgeht oder auch einfach miteinander durchlebt und trotzdem noch am anderen Ende dann was Positives, einen positiven Mehrgewinn daraus ziehen kann. Und diese Berufserfahrung ist, denke ich, sehr wichtig auch. Und gerade auch die Lebenserfahrung. Wir sprachen ja schon vorhin davon, dass man als Mutter da auch sehr viele Erfahrungen hat, die helfen können.
Bringt man einiges mit, das anderen möglicherweise vielleicht auf einer anderen Ebene erfahren haben, aber es ist von Vorteil, ja. Gehört zum Training auch, Frau Thiele-Eich, die Nähe von anderen Menschen auszuhalten. Sie müssen ja sehr lange, immerhin sind es 10 bis 14 Tage, mit immer den gleichen Menschen rund um die Uhr auf relativ geringem Platz zusammen sein.
Ja.
Fällt Ihnen das leicht, glauben Sie?
Es ist ja nur 2 Wochen. Ich denke, in 2 Wochen kann ich relativ viel ertragen. Und es ist gar nicht so eng, wie es aussieht. Also man hat ja auch seinen persönlichen Rückzugsort. Und auch da denke ich auch gerade wieder jetzt als meine Rolle als Mutter, habe ich auch nicht mehr sehr viel Zeit für mich alleine. Gerade auch, wenn man Familienbett betreibt in der Nacht, hat man auch nicht mal das mehr für sich alleine. Und das ist dieser Satz, dass man nicht mal mehr alleine aufs Klo gehen kann oder alleine unter die Dusche gehen kann, weil immer irgendjemand da ist und was von einem will. Und selbst wenn sie nicht da sind, sind die Kinder im Kopf mit drin und in Gedanken ist man stets zumindest bei 2 Personen mehr als nur bei sich selbst. Das ist etwas, da muss man einfach Mechanismen finden, um damit umzugehen. Das ist auch zum Beispiel Musik. Gibt es auch manche Stücke, die ich auch jetzt einfach manchmal dann höre, kurz mal, wenn ich eine Auszeit brauche, dann ziehe ich mir Kopfhörer auf und die Kinder wissen, okay, jetzt braucht sie mal gerade 10 Minuten Ruhe von uns. Mhm. Einfach ist es nicht, es ist anstrengend. Aber wenn man da ein bisschen selbstreflektiert schaut, was sind meine Trigger, was sind die Auslöser, bei denen ich unter Stress gerate, kann man denen ja auch entgegensteuern und entgegenwirken. Und auch da braucht man Lebenserfahrung zu, um sich selbst auch kennenzulernen. Und ist aber auch etwas, was im Auswahlverfahren sehr überprüft wurde, meiner Meinung nach. Wie selbstreflektiert ist die Person? Kann sie anerkennen, dass sie einen Fehler gemacht hat? Weiß sie, welche Auslöser bei ihr Stress bedeuten oder nicht? Ich bin zum Beispiel sehr lärmempfindlich oder geräuschempfindlich. Das ist etwas, das weiß ich. Und dann gehe ich natürlich mit Situationen, wo ich weiß, das passiert, entsprechend damit um. Das heißt aber nicht, dass ich solche Situationen nicht aushalten kann. Das heißt einfach nur, ich weiß, gleich erwartet mich eine Situation, in der könnte mein Trigger auftreten und ich bereite mich entsprechend vor, indem ich XYZ mache.
Und um das Wissen können Sie dann auch entsprechend reagieren, als wenn Sie sich sagen würden, nein, mir passiert es nicht. Also im wahrsten Sinne, sich selbst bewusst zu sein.
Genau. Ich werde auch oft gefragt gerade, wie werde ich Astronautin? Was ist das Beste, was ich machen kann? Was soll ich studieren dafür? Und ganz zentrale Botschaft ist da auch immer, oder habe ich jetzt festgestellt, dass es geht gar nicht so sehr darum, was man gemacht hat. Natürlich braucht man einen MINT-Hintergrund. Jetzt als Architekt habe ich jetzt noch nicht gehört, dass man Astronautin werden kann oder Astronaut. Aber
wer weiß, wenn irgendwann im All gebaut wird, dann.
Jetzt gerade würde ich sagen, sind die Chancen da nicht unbedingt null, aber doch schlechter als mit einem Luft- und Raumfahrt-Ingenieurstudium. Mhm. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich selbst gut kennt und sich selbst reflektieren kann und weiß, ich kenne mich selbst als Person, weil dann kann man auch in Konflikten zum Beispiel im Auswahlverfahren oder auch später, das gab auch durchaus jetzt schon Situationen, wo man dann gegensteuern kann aktiv und nicht das Projekt gefährdet oder die Initiative gefährdet, weil man zum Beispiel jetzt einen 16-Stunden-Tag hatte und jetzt am Ende noch eine sexistische Pressefrage von einem Journalisten beantworten muss und eigentlich überhaupt keine Lust mehr dazu hat.
Ist das schon vorgekommen?
Mehrfach.
Was ist zum Beispiel
mehrfach vorgekommen?
Was hat dieser Journalist gefragt?
Es war eine Frau, die mich gefragt
auch
hat.
Noch.
Eine Frau fragt
das sind nicht immer Männer, die sexistisch sind.
Nein, das war auch mein erstes Interview und es hat mich sehr überrascht, auch dass diese Frage überhaupt kam. Ob ich nicht Angst hätte. Und ich dachte, sie meint den Flug oder den Start oder die Landung oder sowas. Und dann habe ich nicht sofort geantwortet, weil ich wartete, dass sie ihren Satz vollendet. Und dann sagte sie vor den ganzen Männern da oben so auf dem engen Raum. Und ich habe sie nur so vollkommen entgeistert angeschaut, weil mir dazu einfach nichts einfällt. Zu so einer Frage fällt mir jetzt, weiß ich natürlich, was ich darauf antworte. Aber damals ist mir einfach nichts eingefallen. Und dass man aber trotzdem mit solchen Situationen dann auch noch umgehen kann oder also diese Fragen begegnen einem.
Diese Frage wäre mir gar nicht eingefallen. Nur wie würden Sie denn heute darauf antworten?
Ich würde ihnen wahrscheinlich irgendwas Sarkastisches entgegenknallen, je nachdem, was sie mich vorher gefragt hätten. Richtig, also meistens so. Bin ich bei diesen Fragen, weiche ich entweder mittlerweile aus oder ich gucke einfach nur entgeistert oder ich breche einfach ab. Das hatte ich ja auch schon, dass ich einfach beschlossen habe, das Interview ist an dieser Stelle jetzt vorbei. Mhm. Mit solchen idiotischen Fragen begebe ich mich gar nicht ab, weil es ist einfach wirklich manchmal absurd.
Dann bin ich ja froh, dass Sie noch so lange bei uns geblieben sind, hier bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Insa Thiele Eich ist Meteorologin und hat promoviert über die Auswirkungen des Klimawandels auf Bangladesch. Zugleich nimmt sie an einem intensiven Trainingsprogramm teil, das sie auf ihre Mission als mögliche Astronautin vorbereiten soll. Und wenn Sie denn mal dort oben sind, können Sie von dort auch unsere großen Städte auf der Erde sehen? Oder ist das zu weit weg?
Die großen Städte kann man sicherlich sehen. Also besonders auch nachts, wenn die Lichter an sind, gibt es ja diese schönen Bilder auch, wo man die Erde im Dunkeln sieht und dann die ganzen Lichterketten, gerade Paris sieht man sehr schön. Dann auch mit Sicherheit auch NRW. Und das Ruhrgebiet wird man schön sehen können. Und ja.
Dann kommen wir damit zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Capital Cities, Safe and Sound. I can lift you up. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. I can fill your cup. You know my river won't evaporate. This world we still appreciate. You could be my luck. Even in a hurricane of frowns, I know that we'll be safe and sound. Ja, mal die Capital Cities von ganz oben zu sehen, nämlich aus dem Weltall, das ist schon lange der Traum von Insa Thiele Eich. Die Meteorologin nimmt neben einer anderen Bewerberin an einem Trainingsprogramm teil und in 3 Jahren wird sich dann entscheiden, welche von den beiden Damen zur ISS fliegen darf. Von wegen Safe and Sound, Frau Thiele Eich, fühlen Sie sich dabei immer sicher? Oder wenn Sie jetzt daran denken, tatsächlich da mal zu starten, Sie setzen sich ja schon auch einer gewissen Gefahr aus. Da kann was mit der Rakete sein, da kann was im Weltraum passieren, da kann technisch irgendwas daneben gehen. Denken Sie darüber nach?
Ja klar, also ich bin da auch nicht immer so, dass ich denke, ach ja, also dass ich da so gelassen mit umgehe oder so, aber wie sagt man so schön, die meisten Unfälle passieren im Haushalt, also oder mein Mann sagt immer, das Leben ist lebensgefährlich.
Nach Erich Kästner, ja.
Es ist einfach so. Und das ist aber eine sehr individuelle Frage, auch nach der Risikoeinschätzung, wie man sowas bewertet. Es gibt viele, die mich total entgeistert ansehen und sagen, wie kannst du sowas nur tun, als Mutter auch noch dazu. Ich weiß ja aber auch durch das Aufwachsen in der Raumfahrt-Community, wie sehr daran gearbeitet wird, dass keine Unfälle passieren. Und das sind nicht nur die Personenleben, sondern es schadet auch einfach der kompletten Raumfahrt und der weiteren astronautischen Erkundung des Sonnensystems schadet jeder Unfall enorm. Es arbeiten so viele Leute daran und es ist so wichtig, die Sicherheit der Astronauten ist so wichtig. Also ja, ich sehe das Risiko, aber ich halte es für gering. Okay. So ein bisschen die Einschätzung. Und das ist aber eine sehr individuelle Einschätzung, die auch wie immer, das erlebt man ja auch schön, gerade auch mit Kindern. Es gibt sehr unterschiedliche Risikoeinschätzungen, was zum Beispiel das Thema Fahrradhelm auf dem Roller, ja oder nein. Das ist sehr individuell und das hat auch, finde ich, erstmal den Platz immer in der eigenen einzelnen Familie oder auch in der eigenen Person, was jeder als Risiko empfindet. Oft ist das ja auch vollkommen überhöht, gerade bei Flugangst. Das Risiko, dass einem im Flugzeug was passiert, ist total gering im Vergleich zum Straßenverkehr. Aber beim Auto hat nicht so viele Leute Angst wie im Flugzeug. Und so ist das jetzt hier auch. Ich probiere mich da schon mit auseinanderzusetzen, was genau macht mir Angst. Dann probiere ich das zu verstehen und das wende ich aber auch auf viele Bereiche an im Leben. Und natürlich wäre es nicht so riskant, wenn ich nicht fliegen würde, aber es kann mir echt genauso gut einfach jetzt gleich auf der Fahrt vom Studio weg irgendwas passieren. Es passiert jeden Tag in Deutschland schreckliche Unfälle im Straßenverkehr. Und das kann mir genauso blühen, genau. Auch wenn ich mich komplett richtig verhalte, kann es mir einfach passieren. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, aber auch so eine grundsätzliche Frage der Einstellung, wie man das so sieht, das Leben allgemein. Und ist jetzt auch vielleicht so ein bisschen was Schicksalhaftes geprägt. Also mein Mann sieht es noch entspannter als ich. Das hat mich sehr gewundert. Aber ja, wir beide sind da sehr entspannt und weil man einfach nicht weiß, was passiert oder wie lange man gesund bleibt. Das ist ja nicht...
Ich gehe davon aus,
dass in meinem jugendlichen Leichtsinn bin ich davon ausgegangen, dass ich... vor Unfällen oder dass mir passiert sowas ja bestimmt nicht. Aber auch ich habe schon Unfälle erleben dürfen, bei denen ich gar nichts getan habe. Also ich stand einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort und sonst habe ich nichts falsch gemacht. Und trotzdem kann ich gesundheitlich davon Probleme haben und hatte noch Glück am Ende. Das kann jedem passieren und es gibt gerade jetzt auch ganz jung bin ich jetzt mit 34 vielleicht auch nicht mehr, wie ich manchmal denke, gibt es auch sehr viele Krebsfälle im Freundeskreis, wo ich einfach viele Freundinnen jetzt mit dem Thema Brustkrebs zu tun haben. Und natürlich rechne ich nicht damit, damit rechnet keiner, aber es kann immer irgendwas passieren.
Ja, und es ist, wie Sie sagen, wahrscheinlich ist die Fahrt zur Arbeit mit dem Auto viel gefährlicher als...
Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob die Fahrt zur... Aber wir sind ja im Rheinland hier gerade, ja. Deswegen ich sag mal, et kütt wird kütt.
Und hat noch immer Jutti-Jange. Ja, nur so ein Flug ins All ist ja auch nicht ohne gesundheitliche Nebenwirkungen. Ich habe gelesen, Muskelschwund oder die Strahlenbelastung, gerade bei Frauen, die unfruchtbar machen können oder die Wirkung überhaupt auf den weiblichen Körper ist noch nicht so... getestet oder sind Sie da auch ganz guter Dinge?
Ja, natürlich kann es gesundheitliche Auswirkungen haben, aber ich denke mal, bei 2 Wochen ist auch die Belastung schon hoch, natürlich. Das ist nichts, womit man spaßen kann. Und ich denke dabei eher an Leute wie Scott Kelly, die 1 Jahr oben waren und die haben wirklich gesundheitliche Probleme, die auch lange brauchen, um den Körper wieder auf einen Normalzustand zu bekommen und denen es wirklich auch teilweise sehr, sehr schlecht ging. Und dagegen sind die 10 bis 14 Tage, die uns bevorstehen, ja, ein Spaziergang, würde ich dir sagen.
Genau. 2 Frauen stehen noch zur Wahl. Eine von ihnen ist Insa Thiele-Eich. Sie ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und wird möglicherweise die erste deutsche Frau sein, die ins All fliegt zur ISS. Sind Sie eigentlich Feministin, Frau Thiele-Eich?
Ich glaube mal, dass nach der heutigen Definition von Feminismus, die ich zumindest kenne, dass Männer und Frauen oder einfach alle Personen erstmal grundsätzlich gleich viel wert sind, dürfte ich mal behaupten, dass jeder Feminist ist. Oder jeder, alle. Denn ich denke, das ist wohl heutzutage hoffentlich klar, dass es nicht mehr am Geschlecht hängt, ob man mehr wert ist oder weniger wert. Ich befürchte leider, unsere Gesellschaft hat es nötig, dass noch sehr viel mehr Leute sich trauen, das einfach auch zu sagen. Dem Wort Feministin hängt, glaube ich, manchmal ein etwas übler Nachhall noch an. Aus vergangenen Zeiten habe ich oft das Gefühl, dass man das Wort besser eher nicht sagt oder dem ausweicht. Ich denke da auch an Angela Merkel, die auf die Frage nicht beherzt mit Ja geantwortet hat, sondern dem ausgewichen ist, weil ihr vielleicht einfach noch eine andere Definition im Kopf schwebt.
Sie weicht ja auch sonst häufig aus. Also
ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich finde, sonst hat sie schon auch sehr konkrete Aussagen. Aber bei dem Thema, da habe ich wirklich gestaunt. Aber es liegt auch einfach daran, dass jeder dann eine sehr unterschiedliche Definition davon hat, von diesem Wort. Und das bedeutet für viele auch was anderes. Für mich bedeutet es erstmal, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Und genauso wie auch ich keinen Unterschied mache auf der Herkunft oder der Hautfarbe oder auch dem Geschlecht, das sollte einfach keinen Unterschied machen. Ja. Schöner wäre es, man müsste nicht immer darüber reden. Es wäre einfach, wir würden schon alle in einer Welt leben, wo es diese Trennung in den Köpfen nicht gäbe. Aber das ist, glaube ich, ja.
Sie setzen das fort, was andere Frauen schon begonnen haben in dieser Beziehung. Insa Thiele-Eich, Sie tragen ein Kreuz, sehe ich. Eine goldene Kette mit einem goldenen Kreuz daran. Hat das eine Bedeutung? Sind Sie religiös?
Ja, bin ich.
Das heißt, definitiv. Katholisch, evangelisch?
Evangelisch. Ich komme aus einem christlichen Haushalt, christlich geprägter Haushalt und das ja, hat mir damals in der Kindheit, glaube ich, auch viel von meinem Urvertrauen gegeben und auch von meinem gesunden Optimismus, den ich auch jetzt immer habe, aber auch das ist eine sehr individuelle Sache. Also ich bin sehr dafür, dass das eine sehr individuelle und private Angelegenheit bleibt, was die eigene Religion betrifft.
Ja, die Religion, das christliche Elternhaus, die Kindheit, dann noch viel, viel Köpfchen und gute Nerven. Was soll da noch schiefgehen, Insa Thiele-Eich? Jetzt habe ich noch eine Frage an Sie. Warum sollte die Kommission, die schließlich die Entscheidung trifft, welche Astronautin von Ihnen beiden ins All fliegt, sich ausgerechnet für Sie entscheiden?
Im Idealfall kann sie sich für uns beide entscheiden und schickt uns einfach beide hoch.
Also Susanna Randall und Sie, Insa Thiele-Eich.
Ich muss auch, wie gesagt, nicht die Erste sein, die fliegt von uns beiden. Ich fliege auch gerne als Zweite. Ich würde mir hoffen, dass ich, wenn ich ausgewählt werde, einfach für meine wissenschaftliche Fähigkeit oder dass ich schnell mich in die Experimente eindenken kann und dass da großes Vertrauen in mich herrscht, dass ich die Experimente zufriedenstellend für die Wissenschaftler am Boden ausführen kann. Das ist, denke ich, das Wichtigste, was wir bei der Mission oben auf der Raumstation dann auch wirklich brauchen. Also die Fähigkeit, einfach die Experimente effizient und gut bedienen zu können. Denn die Öffentlichkeitsarbeit und die gesellschaftliche Relevanz dieser Vorbildfunktion, die können wir auch auf der Erde, wir 6 auch alle gut abdecken. Natürlich auch nochmal oben im All nochmal ganz besonders, aber da sehe ich jetzt keine von uns Sechsen als besonders befähigt. Aber ich würde hoffen, dass meine wissenschaftliche Fähigkeit dann auch die Experimente zu einem Erfolg werden lassen kann.
Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg. Die Meteorologin Insa Thiele-Eich hat bei Doppelkopf in HR2 Kultur über ihre Faszination für das All erzählt. Im Jahre 2020 wird sie vielleicht als erste deutsche Astronautin zur ISS fliegen oder vielleicht auch beide Anwärterinnen, wenn genug Geld zusammenkommt. Ja. Wer weiß. Mein Name ist Karin Röder und wir möchten Ihnen noch einen Musikwunsch erfüllen. Der heißt Youth, der Titel. Und genau. Der Interpret oder die Band Daughter. Vielen Dank.
Dankeschön.
Insa Thiele-Eich.
Danke.
Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line.